wenn man das Thema Wohnungsbau wieder voranbringen möchte, müsste man vielleicht mal so ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel oft diskutiert für die erste eigene Immobilie keine Grunderwerbsteuer. Um die Hürde mal ein bisschen leichter zu machen. Gibt's ja in anderen Ländern. Wenigstens für die erste Immobilie keine Grunderwerbsteuer. Wäre eine tolle Sache, die sofort Eigenkapital schont und den einen oder anderen vielleicht nochmal denken lässt.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Jens Rautenberg. Er ist Geschäftsführer bei Conversio. Das ist ein Analysehaus für deutsche Wohnimmobilien in Ballungsgebieten. Das Unternehmen prüft also Wohnungsprojekte für eine spezielle Kundengruppe vorrangig, nämlich für Finanzdienstleister. Das ist, finde ich, was ganz Spannendes, über das wir gleich reden. Das ist ein Geschäft, was, glaube ich, in den letzten Jahren sehr geboomt hat. Ob das jetzt immer noch so boomt oder wie sich das vielleicht auch ein bisschen verändert hat, darüber wollen wir reden. Conversio gibt es seit 15 Jahren, wenn ich es richtig nachgerechnet habe. Ich kriege ein Nicken, das beruhigt mich. Jens Rautenberg war vorher Sales-Direktor in der Core State Gruppe. Er war Manager für Immobilienkapitalanlagen bei der Swiss Life und er war mal bei der Sto Gruppe, ich glaube Verkaufsberater. Das war so der erste Einstieg dann. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt im Podcaststudio in Köln ist. Hallo Jens.
Ja, Markus, hallo. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Premiere für mich.
Stimmt. Ja.
Freue mich.
Und also erstmal finde ich es schön, dass du da bist. Du bist ja auch mit dem Büro, mit dem Office, ihr sitzt ja in Köln. Und du musst am Anfang durch etwas durch, was wir immer hier machen. Das ist eine kleine Schnellfragerunde. In der Hoffnung, möglichst spontan und kurz und knapp zu antworten. Wir reden über Wohnimmobilien. Dein Geschäft sind Wohnimmobilien. Wie wohnst du denn selber?
Also auch hier in Köln, wo wir das Büro haben, im schönen Rheinauhafen, mit Blick auf den schönen Rhein auch und auch mit Blick auf den Dom.
Schön.
Also in einer Wohnung.
In einer Wohnung.
Sehr nicht gut. In einem Haus.
Ja, genau, genau. Ist denn, das frage ich auch ganz, ganz gerne, bist du sowas wie ein Hobbyhandwerker oder hast du eher zwei linke Hände?
Ja, leider eher zwei linke Hände.
Das ist interessanterweise die Antwort, die meistens kommt. Obwohl es immer Immobilien- und Bauleute sind oder fast, die hier sitzen. Das finde ich interessant. Dein Lieblingsplatz in Köln?
Das Agnesviertel an der Agneskirche.
Ja, toller Platz. Das ist schön, ja. Das ist so richtig gewachsenes Köln. Ne?
Sehr
ja.
schön. Also ich habe auch früher im Agnesviertel gewohnt und muss sagen, dass diese Ecke und der Platz schon mein Lieblingsplatz ist in Köln.
Ja. Ich habe gehört, oder du hast es mir eben auch bestätigt, du fährst nach Möglichkeit gerne da mit dem Fahrrad in Köln. Ja. Das mache ich auch. Und wenn man jetzt mal gucken würde, Skala von 0 bis 10, 10 ist super. Was ist Köln für eine Fahrradstadt?
Also ich finde die gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. 10 ist super, hast du gesagt.
Ja,
dann würde ich sagen, da würde ich schon eine 7 geben.
Ja, okay. Ja, ich habe zur 6 tendiert, so. Genau. Aber man merkt, dass sich was tut, ne? Also es ist noch a long way to go, würde ich sagen. Man will ja irgendwie, es gab doch mal, glaube ich, den Plan, Fahrradstadt Europas zu werden oder sowas. Ich glaube, davon ist man jetzt noch weit entfernt. Aber man merkt, dass sich was tut, ne?
Also ich finde ja, und ich war gestern im Taxi unterwegs und die Taxifahrerin sah das natürlich komplett anders, war sehr am Schimpfen, dass jetzt gerade, hat mir 1000 Straßen genannt, die jetzt gesperrt auf einmal alle sind, damit die Fahrradfahrer fahren dürfen, aber die Taxen dürfen nicht mehr durch. Also die war jetzt nicht so begeistert, ist aber ein Zeichen, dass sich was tut.
Ja, stimmt, dann merkt man, dass sich was ändert, das ist wahr.
Ja,
ja, und ich finde, es ist auch oft so, das gegenseitige Verständnis füreinander, ne? Das muss halt da sein. Also ich fahre jetzt selber meistens mit dem Fahrrad, aber auch ab und zu mit dem Auto. Und selbst als Autofahrer denke ich da manchmal, mein lieber Mann, also Als Fahrradfahrer hätte man jetzt hier auch mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen können.
Denke ich auch sehr häufig. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Fahrradfahrern noch nie Auto gefahren sind, aber eigentlich, wenn man beides macht, dann muss man eigentlich wissen, dass man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ein Stück zurückhält oder oft ist anders.
Sich einfach mal versucht, in die Augen zu gucken und zu klären, so komm, wir regeln das so, ohne
einfach
als erstes zu hupen oder Gas zu geben.
Ja. Genau.
Ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Dann lass uns doch mal über euer Unternehmen reden, über Conversio. Ich habe gesagt, ihr prüft Wohnungsbestände, speziell für Finanzdienstleister. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. Also wie prüft ihr eigentlich und was?
Also die Idee war ganz simpel. Finanzdienstleister, die wir alle kennen, gibt's ja viele in Deutschland. All Finanzdienstleistungsunternehmen beraten ganz viele Produkte für ihre Kunden. Das sind private Haushalte, das sind Versicherungsprodukte, das sind Fonds, die machen aber auch Baufinanzierung, Geldanlage. Und ganz viele dieser Finanzdienstleister beraten eben auch historisch schon immer das Thema Immobilie als Investment, also die klassische Eigentumswohnung, die man zum Vermögensaufbau, Altersvorsorge als einen Baustein sieht, die beraten sie eben auch. Und das verfolge ich seit über 20 Jahren. Und vor 15 Jahren kam die Idee, Conversio zu gründen. Warum? Weil Finanzdienstleister in den 90ern, als ich auch schon aktiv war, und auch Anfang der 2000er, eben oft Immobilien verkauft haben, die nicht wirklich gut für die Erwerber waren. Also die eben an Standorten waren, die nicht richtig gut funktioniert haben, später in der Vermietung. Man hat Bauträgern vertraut, die aber nicht wirklich gut zu Ende gebaut haben. Also da ist viel schiefgegangen, das muss man einfach so sagen, bei fast allen Finanzdienstleistern. Und warum ist es schiefgegangen? Weil man im Prinzip ganz viel macht, wenn es um Versicherungen geht und Fonds. Da haben die ganze Abteilungen, die die Versicherungstarife vergleichen, die Fondstarife vergleichen. Da wird sehr viel gemacht, aber bei der Immobilie, die wurde einfach salopp gesagt oft nur mitvermittelt. Da kam also der Bauträger mit einem schönen Prospekt, hat gesagt, wir sind die Besten, das ist ein tolles Projekt. Dann hat der Finanzleister gesagt, na, das sieht doch wirklich gut aus, dann verkaufen wir das mal unseren Kunden. Und das war es oft in Sachen Prüfung. Da ist ganz viel verbrannt worden in den 90ern, Anfang der 2000er. Und das war auch die Idee, Conversio zu gründen, zu sagen, wir gründen ein Analysehaus, wir holen uns Kompetenzen aus allen Bereichen, die es für eine Analyse braucht. Weil es ist ja nicht nur einfach, wie ist die Bauqualität oder wie ist der Bauträger, sondern es ist ja so, dass die Finanzdienstleister eine Wohnung an einen privaten Menschen wie du und ich verkaufen. Und das ist das größte Investment, was du und ich wahrscheinlich tun.
Ja.
Ja? Außer das eigene Haus vielleicht noch. Ne? Und der Schuss muss sitzen einfach, das muss funktionieren. Da kann man hinterher nicht sagen, naja gut, die Lage war jetzt nicht so. Also wir müssen sehr viel prüfen, wir müssen natürlich den Bauträger prüfen, ob man dem überhaupt vertraut, wenn es Neubauprojekte sind. Wir haben auch oft Bestand, aber wenn es Neubauprojekte oder Denkmalsanierungsobjekte sind, muss der Bauträger geprüft werden. Dann müssen wir uns mit dem Standort beschäftigen. Ja, das muss ja für die nächsten 20, 30 Jahre gut in der Vermietung laufen, ja, wertsteigernd sein. Dann müssen wir uns mit dem Projekt selber am Ende beschäftigen. Also Grundrisse, Baubeschreibung, Preis, steuerliche Annahmen und last but not least, müssen wir uns noch mit dem Management, sprich der Verwaltung, beschäftigen.
Ja, okay. Ah, ja, das dann ist sieht man im Prinzip, schon, wie vielfältig das ist.
Es ist eine sehr komplexe Analyse, die eben weit von, wir machen mal ein technisches Gutachten, davon entfernt ist, sondern es ist ein ganzes Paket, um am Ende entscheiden zu können. Und das will eigentlich der Finanzdienstleister von uns wissen, wenn wir dieses Projekt verkaufen, also Neubau, Bestand, Denkmalsanierung, Microliving, egal was, er möchte wissen, wenn mein Kunde da kauft, funktioniert das? Hat er seinen Frieden? Hat er seine Freude? Ja oder nein? Das müssen wir herausfinden.
Wie ist das denn, habe ich gerade gedacht, wo du das so beschreibst, seid ihr selber da jetzt nicht in der Haftung dann drin, aber als Finanzdienstleister würde ich ja jetzt auch sagen, ah, der Herr Rautenberg, der hat mir jetzt irgendwie hier mit seinem Unternehmen, die haben das geprüft, aber sicherer, dass das wirklich funktioniert, wäre ich ja, wenn der da auch irgendwie mit drin ist, ne? So wie man, wie Projektentwickler auch oft in ihren Projekten ja noch mit drin bleiben, dass sie irgendwie mit anmieten oder wie auch immer. Mhm. Also wie seid ihr da irgendwie gebunden dann sozusagen noch?
Naja, also sagen wir zwei Sachen. Die eine Sache ist die rechtliche Sache, was die Haftung betrifft. Da sage ich gleich was zu. Das andere sind wir gebunden. Was wir also zum Beispiel machen, das ist historisch gewachsen, weil es die Finanzdienstleister einfach auch gefordert haben. Die Objekte, die wir analysiert haben und die wir für gut befunden haben, die sind ja am Ende auch verkauft worden. Da sind wir jetzt aktuell bei etwas über 2 Milliarden Euro Volumen, das wir für gut befunden haben. Noch viel mehr schlecht, aber etwas über 2 Milliarden haben wir für gut befunden. Ja. Die sind auch verkauft worden und die behalten wir im Monitoring. Das heißt, die tracken wir, die Objekte. Da updaten wir auch regelmäßig, wie sind die Mietstände in den Projekten, wie entwickeln sich die Mieten, wie entwickeln sich Verkaufspreise in den Projekten, gibt es Rechtsstreitigkeiten. Warum tun wir das? Weil der Finanzdienstleister, der eine Wohnung verkauft hat, fährt ein halbes Jahr später wieder zum Kunden, weil der Kunde vielleicht mit seiner Hundehaftpflichtversicherung irgendeine Frage hat. Und dann möchte er wissen, sag mal, wie läuft eigentlich die Wohnung, die ich vor einem halben Jahr verkauft habe? Oder vor 3 Jahren? Ist da alles gut? Mhm. Wie sind die Miete? Und so hat es sich ergeben, dass wir also in den Projekten schon drin bleiben und das tracken, um zu sehen, wie entwickeln sich unsere Annahmen, die wir ja mal getroffen haben, wie entwickeln sich die Projekte. Und das ist ein Service, den wir bieten.
So. Und man lernt selber ja eigentlich auch was draus. Ne?
Das ist ein extrem guter Nebeneffekt, denn man sieht natürlich auch dann in den laufenden Projekten, wenn meine Annahme nicht bei 100% war, sondern bei 95%, dann wissen wir beim nächsten Objekt allerdings schon wieder, okay, können wir noch mal ein bisschen justieren. Also man lernt natürlich sehr viel, wenn man dran bleibt. Das andere ist die rechtliche Sache, Haftung. Natürlich möchte der Finanzdienstleister so viel wie möglich Haftung bei uns sehen. Wir möchten so wenig wie möglich sehen. Das liegt in der Natur der Dinge. Das haben dann die Rechtsabteilung der Finanzdienstleister und unsere Juristen ausgefochten. Also wir kommen nicht aus einer Haftung raus. Ich kann nicht eine Analyse abgeben und dann passiert irgendwas kreuz und quer und ich sage, naja, das wusste ich alles nicht.
Das ist halt euer Risiko.
Ja. So geht das nicht. Also wir sind auch ein Stück weit in der Haftung mit drin.
Ja, okay. Und du hast gerade gesagt, ich glaube 2 Milliarden hast du gesagt, ne, die ihr geprüft habt und für gut befunden.
Ja.
Und du hast gesagt, noch viel mehr, die wahrscheinlich schlecht waren. Kannst du das beziffern? Wie viel
durchs
Raster gefallen?
In den letzten 3-4 Jahren haben wir eigentlich eine konstante Quote, dass von den Projekten, die wir auf den Tisch bekommen und wo wir eine Analyse starten, in der Annahme, es ist ein gutes Projekt. Ja. Da sind wir so, dass wir bei rund 20% am Ende landen, wo wir sagen, ja, das ist jetzt auch ein gutes Objekt, das können wir empfehlen. Heißt wiederum 80%, und das ist eigentlich die Quote der letzten Jahre, verlieren wir dann irgendwo auf der Strecke im Analyseprozess, die wir dann eben also nicht nach hinten raus empfehlen können.
Das nicht wenig, ne? Aber das was sind denn so die üblichen Gründe jetzt? Gut, hat vielleicht auch ab und zu mal was mit dem Standort oder dem Entwicklungspotenzial zu tun. Das wird ja nicht immer hoffentlich so sein, dass man sagt, dass, keine Ahnung, der Bauträger ist, weiß ich nicht, haben wir Zweifel dran oder das Projekt ist schlecht geplant. Also hoffe ich jetzt mal, dass es nicht an solchen Dingen
meistens liegt. Ja, also ich sag mal, Klassiker, wir haben, wenn ich jetzt an Denkmal- oder Sanierungsobjekte denke, dann brauchen wir natürlich einen belastbaren Track-Rekord, den brauchen wir auch im Neubau, aber im Denkmal halte ich das für mindestens genauso wichtig, dass dieser Bauträger schon Denkmalobjekte bis zum Ende gebracht hat, also nicht nur die Sanierung abgeschlossen, übergeben hat, sondern auch die gesamte AFA-Abwicklung wirklich durchgestanden hat, bis sie anerkannt worden ist. Und das bitte auch nicht nur einmal, sondern wenn es geht, mehrmals. Und da gab es schon eine Phase, wo wir auf einmal ganz viele Denkmalaufträge auf den Tisch bekamen, weil sich, ich sag mal, ehemalige Vertriebsleute von Denkmalbauträgern jetzt selbstständig gemacht haben und gesagt haben, das können wir auch alle selber verkaufen, können die auch gut. Aber sie haben gesagt, dann können wir das bei den Bau, kriegen wir auch schon hin. Das wären für uns so K.O.-Kriterien. Wenn ich keinen Track-Rekord habe, dann geht das eben nicht.
Okay.
Dann haben wir oft mit der Lage natürlich Probleme, dann werden uns Lagen verkauft mit schön klingenden Namen, Palete und so weiter.
Und die Terrassen was es immer gibt.
Dingsbums am Ritterholz, ich weiß nicht was. Und dann wird das als Speckgürtel Berlin, Speckgürtel Leipzig, Speckgürtel von mir aus Köln und klingt alles sehr gut. Wenn man das mal auseinanderflattert, dann ist der Speckgürtel sehr weitreichend definiert. Also dann ist es wirklich eine Stunde raus. JWD in der Pampa, im Wald, wo wir sagen, imposantes Gebäude, ja, vielleicht für Eigennutzer auch interessant, die einfach da in Ruhe wohnen möchten. Aber für eine klassische Kapitalanlage sehe ich das dann eben nicht, weil die lebt von Vermietung und die meisten Mieter wollen doch eher zentral wohnen. Das sind also Gründe. Ne? Und dann Preise natürlich, dass dann Preise aufgerufen wurden. Besonders in den letzten Jahren kann man sich vorstellen, also unsere rote Linie hat sich auch ständig verschoben. Das muss man fairerweise auch sagen. Die musste immer justiert werden, aber permanent tritt halt auch da einer drüber. Und wir müssen sagen, nee, das können wir so nicht mitgehen. Ja. Dann werden Mieten aufgerufen, mit denen man die hohen Preise erklärt, die wir aber auch nicht nachvollziehen können. Und das sind alles solche Gründe, an denen es dann scheitert, ja. Aber auch vielleicht Wohnungsgrößen, die wir für den Kapitalanlagevertrieb für ungeeignet halten. Ja, wenn ich ein Projekt auf den Tisch bekomme, was alles Wohnungen über 120 Quadratmeter sind, dann bringt es für den Kapitalanlagevertrieb eben auch nichts. Mhm. Und so gibt es viele, viele Gründe, warum am Ende 80% durchs Raster fallen. Wobei ich mal betonen möchte, dass die nicht Schrott sind. Das wird häufig missverstanden. Ja, wenn die 80% sind ja alles Teufelszeug. Nein, nur für unseren Vertriebskanal, für die Finanzdienstleister eben nicht optimal und ideal.
Ja, ja. Wie ist das denn im Moment, wenn ihr die Bauträger prüft, die Projektentwickler? Das wird ja im Moment ein extrem heikles Thema sein. Ja. Müsst ihr da die Prüfung nochmal anpassen oder ist das eigentlich derselbe Prozess, den man vorher gemacht hat oder guckt man jetzt genauer hin oder wie?
Also ehrlich, die Frage habe ich auch schon oft bekommen, müssen wir jetzt genauer prüfen? Die lässt sich ehrlicherweise mit Nein, weil wir haben das ja vorher genauso gemacht. Wir haben den Bauträger vorher ja auch schon, wir haben eine Unternehmensanalyse gemacht, die hat 30, 40 Seiten. Wir haben Track Record abgefragt, wir fragen dort die Schlüsselpersonen ab, wir gucken uns die Vitas der Schlüsselpersonen an, wir gucken uns die Finanzierungskanäle an. Also das tun wir ja alles schon. Trotzdem ist man tatsächlich, das kann ich nicht leugnen, aktuell angespannter. Das ist einfach die Wahrheit. Wenn wir jetzt einen Auftrag bekommen, einen Bauträger XY zu analysieren, sind wir einfach deutlich angespannter. Im Prinzip müssen wir es gleich machen wie bisher. Aber man ist irgendwo angespannter, weil man natürlich die Lage mitbekommt und ja, man kann tatsächlich ja auch bis zu einem gewissen Grad analysieren, aber dann passieren Dinge, die jetzt ja auch in den letzten Wochen passiert sind, die sind sehr schwer vorauszusagen. Man müsste sehr häufig, noch häufiger als bei unseren 80% sagen, im Zweifel lieber nicht, weil es könnte ja dies und das passieren. Wenn man das aber zu häufig sagt, dann traut man sich überhaupt kein Neubauprojekt mehr zu machen, was auch Quatsch ist.
Wie ist das denn im Moment? Also kann der Finanzdienstleister im Moment, findet der überhaupt Käufer für Immobilien? Also die Instis kaufen nichts. Gut, das ist jetzt nicht die Zielgruppe für Finanzdienstleister, die Instis kaufen nichts. Die Eigennutzer kriegen total schwierig Finanzierung. Da passiert, glaube ich, auch nicht mehr viel so. Ist das bei den Finanzdienstleistern, haben die überhaupt noch Lust, Immobilien zu verkaufen?
Also ich habe Ende letzten Jahres mal ein Bild aufgemacht, an das ich auch heute noch so glaube. Wenn ich mal drei Vertriebskanäle sehe, ja, dann hatten wir einen Vertriebskanal Eigennutzer. Das ist ein ICE gewesen, der ist mit 250 durch Deutschland gebrettert. Das hat gut funktioniert, die haben gekauft. Wir haben einen Vertriebskanal Instis gehabt, der ist auch mit 250 gebrettert und das hat auch gut funktioniert. Und wir hatten einen Vertriebskanal private Kapitalanleger, Finanzdienstleister, auch 250 km/h, auch gut funktioniert. Und im Sommer letzten Jahres, in den Herbst hinein, haben sich die ICE-Geschwindigkeiten verändert. Ja, der Eigennutzer ICE ist fast angehalten irgendwo auf der Strecke, noch nicht mehr irgendwie geordnet im Bahnhof, sondern der stand auf einmal. Und keiner wusste, wo er ist. Und der Insti-ICE ähnlich. Und der private Kapitalanleger-ICE über die Finanzdienstleister, der ist zumindest noch weitergefahren. Der hat seine Geschwindigkeit aber verringert auf vielleicht 60-70%.
Okay.
Da würden die anderen beiden ICEs sich drüber freuen, wenn sie die Geschwindigkeit noch hätten. Trotzdem ist natürlich der Finanzdienstleisterkanal auch nicht zufrieden, wenn er auf einmal 30-40% in der Spitze vielleicht einige 50% weniger Umsatz produzieren.
Ja.
So, das ist mal die Ausgangssituation. Also lachendes, weinendes Auge, er fährt der Zug, aber er fährt langsamer. Und weil die Kunden natürlich durch die hohen Zinsen erstmal verschreckt worden sind und wir hatten durch den Winter in das Frühjahr wirklich eine Starre, wo ganz wenig passiert ist. Die löst sich langsam wieder auf. Das war auch unsere Vorhersage, die wir im November, im Dezember auch gegeben haben. Sowohl die Berater als die Kunden müssen sich erstmal daran gewöhnen, wenn ein Zins auf einmal so schnell hochgeht. Ich meine, das kannst du dir auch vorstellen. Du denkst über eine fremd vermietete Wohnung nach. Der Berater oder die Beraterin rechnet dir das mit 1% Zins und du sagst, naja, ist ein großes Investment, aber es lohnt sich. Und während du nachdenkst, ist der bei 2%. Und die Berater sagen, naja, jetzt müssen wir das mit zweimal eben kurz rechnen. Und du guckst dir die Zahlen an und sagst, naja, das rechnet sich eigentlich immer noch fein. Und während du noch mal eine Minute nachdenkst, ist der bei 3 gewesen.
Ja, okay.
Und
ja,
dann ist er bei 4. Und dass man dann irgendwann sagt, so Freunde, jetzt stopp mal gerade, jetzt stoppe ich mal ganz kurz mein Interesse. Ich bin grundsätzlich im Thema, ich will auch Geld anlegen, aber jetzt muss ich mal ganz kurz mich setteln. Parallel hatten wir die Themen, kam ja alles zusammen, Krieg, wir hatten das Thema, kommen wir überhaupt warm durch den Winter?
Ja, ja, ja,
muss ich mir ein Notstromaggregat irgendwo in den Keller stellen, weil ja, ich vielleicht einen Blackout erlebe? Und überhaupt, ich höre die Nebenkostenabrechnung im nächsten Jahr, treibt mich in die Insolvenz. Wie soll ich denn die noch bezahlen? Und jetzt kommst du mir mit einer Kapitalanlagewohnung, stopp mal gerade. Völlig klar. Jetzt gewöhnt man sich langsam daran. Ja, wir haben festgestellt, der Zins wird uns auf dem Niveau begleiten. Das haben jetzt, glaube ich, mittlerweile alle verstanden, dass der nicht nächste Woche wieder bei 1% ist. Wir haben aber auch verstanden, die Inflation wird uns eine lange Zeit begleiten auf dem Niveau. Wir verstehen, dass Mieten gerade rasant weiter steigen. Das ist natürlich für Investoren nicht schlecht ist. Wir sehen, dass wir einen wahnsinnigen Wohnungsmangel haben. Das, glaube ich, nimmt auch jeder wahr. Und jetzt, nach ein paar Monaten, sind die privaten Anleger wieder interessiert, sind wieder offen, die Berater fangen wieder an, Gespräche zu führen und jetzt kommt wieder Bewegung rein.
Und das wird, genau, das läuft dann jetzt an. Findet ihr genug, gibt es noch genug Angebot? Weil das ist ja dann quasi die andere Seite.
Ja, das ist natürlich ein Thema. Also wir hatten ja, ich sag mal so ganz grobe Zahlen, glaube ich, die veröffentlicht wurden. 70% der Nachfrage sind zurückgegangen über alle ICEs jetzt mal, über alle ja, Kanäle, so lese ich und höre ich von den Verbänden. Und das Bauen ist ja fast gleich auch um 60-70% eingebrochen. Also könnte man ja eigentlich sagen, naja, ist ja super. Also weniger Nachfrage, weniger Angebot, alles ausgeglichen wieder. Jetzt springt die Nachfrage wieder an, nur gebaut wird noch mal weniger. Also will sagen, im Neubau ist es schon so, dass es jetzt nicht unendlich viel Angebot gibt, weil so viele Projekte einfach, die geplant waren, jetzt nicht kommen. Eigentlich schade. Gebraucht werden sie dringend. Im Bestand haben wir gerade andere Kämpfe zu kämpfen. Also es gibt Angebot im Bestand, allerdings eben Gebäude, die wir auch nicht möchten. Also Stichwort Energieeffizienzklasse. Was mögen wir? A, B, C und gerade noch D, wenn es geht, im Bestand. Was haben wir aber auf dem Tisch? Eben jenseits von D, E, F und G in der Effizienzklasse. Ja. Die können wir allerdings wiederum für unsere Finanzdienstleistungskanäle auch nicht gebrauchen, weil kein privater Erwerber möchte ein Gebäude kaufen, was er dann bis 2033 noch richtig heftig sanieren muss.
Ich wollte gerade sagen, weil das war mein Gedanke jetzt auch beim Thema Bestand. Ich meine, wir sagen ja immer, klar, Neubau ist das, was oft irgendwie augenscheinlicher ist, das sieht man, aber eigentlich ist das große Thema ja den Bestand. Ne? Also erstens haben wir ganz viel und wir müssen was damit machen, energetisch in Sachen Nachhaltigkeit. Ja. Da werden ja auch ganz viele Projekte, wie du es gesagt hast, oder Objekte gar nicht in Frage kommen für den Kanal dann, oder? Weil es eben so viel reingesteckt werden muss.
Es ist so. Also ich sag mal so, der Kunde ist ja, der private Anleger ist ja im Moment sowieso noch vorsichtig. Ja, Zins, alles entwickelt, erstmal gucken. Dann hört er jeden Tag etwas über ein Heizungsgesetz, was jetzt ja endlich mal durch ist, wo aber keiner noch so richtig auch noch nicht weiß, was heißt denn das jetzt eigentlich? Dann lesen wir bis 2033, das dringt ja auch so langsam durch bei den Menschen, bis 2033 müssen alle Gebäude auf D sein. Ja, das sind 46% des deutschen Wohnungsbestandes. Also jeder Zweite, der draußen rumläuft und ein Gebäude hat, den betrifft das. Der muss das sanieren bis 2033, weil, so hört man, es sonst sein könnte, dass er die nicht vermieten darf, dass er sie nicht verkaufen darf mehr. Und es schafft natürlich alles, aber nicht irgendwie Ruhe.
Ja.
So, und somit ist da sehr viel Angst und Unsicherheit. Und somit funktionieren im Vertrieb nur Objekte, wo es keine Unsicherheit gibt. Der Berater kann also keine Objekte gebrauchen, wo er mit dem Kunden noch über eine alte Ölheizung diskutiert, die vielleicht mal raus müsste, oder ein nicht gedämmtes Gebäude, was vielleicht doch noch gedämmt wäre. Jedes vielleicht könnte eventuell, macht das Verkaufsgespräch natürlich schwerer. Also es müssen im Prinzip völlig klare Projekte auf den Tisch, gute Neubauprojekte, mindestens KfW 55, A+ Energieausweis, gut durchdacht, am besten Themen wie Wärmepumpe schon drin, Photovoltaik, sodass es da, dass man nirgendwo in der Beratung aneckt. Und im Bestand kann ich nicht über jenseits von D reden. sondern ich muss im Prinzip Bestandsobjekte haben, wo wir sagen können, schaut mal, das ist energetisch schon angepackt worden, die Fassade ist schon gedämmt, das Dach ist gemacht, hat schon eine moderne Heizungsanlage drin, muss nicht Wärmepumpe sein, aber ist zumindest eine moderne Heizungsanlage drin. Also auch da kann ich nicht großartig Widerstände gebrauchen.
Ja. Und das sind dann eigentlich Objekte, also man bräuchte den Neubau, man bräuchte solche Bestandsobjekte, ja, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja. Und die könnten dann in den Vertrieb gehen. Ja. So, jetzt haben wir im Moment, passiert gar nichts. Gut, das ändert sich hoffentlich ja wieder. Und man sieht es ja an den ein oder anderen Stellen vielleicht schon. Wie guckst du so auf den Wohnungsmarkt und auf die Entwicklung? Was braucht es da, damit da wieder Schwung reinkommt, damit wieder mehr gebaut wird, sei es im Neuen oder sei es in den Sanierungen, damit da wieder mehr stattfindet? Oder ist schon alles vorbereitet, damit das wieder anläuft?
Nee, das glaube ich auf keinen Fall. Also was ich wirklich wünsche, ist möglichst schnell wirklich Klarheit. Also jeden Tag eine neue Message verwirrt alle. Also ja, da tun mir auch die Projektentwickler und Bauträger leid. Mal gibt es eine KfW-Förderung, dann hält die für eine Stunde, dann ist die wieder weg, dann soll eine neue kommen, dann soll die dann kommen, dann kommt sie aber nicht, dann kommt sie später, dann wird sie nochmal verändert. Ich habe das ja selber erlebt bei den Projektentwicklern, wie oft man im laufenden Projekt nochmal versucht hat, okay, wie komme ich jetzt von KfW 50 auf EE-Standard, 55 auf dann noch EE oder NH-Standard, wie kriege ich das jetzt noch hin, weil da gibt es jetzt auf einmal die Förderung für. Dann soll jetzt 40 gebaut werden, 40 NH, jetzt gibt es schon wieder Stimmen, die sagen, naja, vielleicht verschieben wir das auch wieder. Ja, verschieben wir dann auch eine Förderung wieder, ist die dann auch wieder weg, die ich jetzt eigentlich fest eingeplant habe. Heizungsgesetz im Bestand, Riesendesaster, ja, nein, sofort, darf ich austauschen, darf ich nicht austauschen, wie lang, wie schnell. Es ist, also, wir bräuchten jetzt mal schnell Ruhe da drin und Klarheit, damit wir mal überhaupt wüssten, was ist denn jetzt Richtung Gesetz? Und dann müsste man, denke ich mal, wenn man das Thema Wohnungsbau wieder voranbringen möchte, müsste man vielleicht mal so ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel oft diskutiert für die erste eigene Immobilie keine Grunderwerbsteuer, um die Hürde mal ein bisschen leichter zu machen. Gibt's ja in anderen Ländern. Wenigstens für die erste Immobilie keine Grunderwerbsteuer. Wäre eine tolle Sache, die sofort Eigenkapital schont und den einen oder anderen vielleicht nochmal denken lässt. Mhm. Eine zweite Möglichkeit wären wirklich klare KfW-Förderprogramme, dass ich neben den 4-5% Zins von der Bank zumindest mal nicht nur im Neubau, sondern auch im Bestand eine Förderung bekäme über eine Summe X, 100, 150, 200.000 Euro zu einem günstigeren Zins, damit ich es mir wieder leisten kann. Und das Letzte wäre mein Wunsch, das ist nämlich jetzt schon wieder die nächste Hängepartie, jetzt mal mit Blick auf unser Business für Investoren, dass man die 6%ige AFA, die man jetzt ja im Prinzip in der Ampel schon mal für sich beschlossen hat, dass die bitte am 15.12. auch einfach mal im Bundesrat durchgeht mit dem Gesamtpaket, damit das auch mal verlässlich wäre. Das wären so drei Maßnahmen, wo ich sagen würde, das bringt schon was.
Ja, ja. Ich finde das interessant, dieses Thema der Steuererleichterung, ne? dass man sagt, so die Leute wieder mehr dazu befähigen, sich was leisten zu können und nicht hinten raus an den Symptomen rumdoktern, indem man irgendwelche Deckel, Bremsen oder sonst irgendwas einführt. Ne?
Das ist ja ein dünnes Eis. Wird man sehr politisch, wenn man da jetzt anfängt. Also wenn ich die Pläne höre, Mietenstopp bundesweit. Klammer auf, ist ja kein Stopp, aber man möchte auf 6% Mieterhöhung das Eindampfen von 15, was eh schon mal reduziert worden ist, dann auf 6 runtergehend. Ob das jetzt die richtigen Signale sind, Investoren zu motivieren, glaube ich weniger. Ob ich dadurch die Bautätigkeit ankurbel, mit Sicherheit nicht. Also ich muss einfach wieder mehr Menschen ermöglichen zu kaufen, sei es eingenutzt oder als Anlage. Als Anlage hilft es dem Mietermarkt.
Ja.
Eingenutzt entlastet auch den Mietermarkt. Also ich muss einfach versuchen, da wieder Anreize zu schaffen, dass die Menschen wieder die Möglichkeit haben, dass es sich rechnet für sie, dass sie es leisten können. Und ich muss wirklich jetzt mal wirklich schnell einfach Klarheit reinbekommen und nicht jede zweite Woche eine neue Idee produzieren, die die Menschen wieder lähmt, weil man natürlich bei jeder neuen Idee sagt, verstehe ich nicht, was ist denn das, kommt das ganz sicher, wann soll denn das kommen, was bedeutet das?
Mal ab,
ne? Und dann warte ich immer einfach weiter ab.
Ja, die Verlässlichkeit, ne? Dass ich weiß, in welchem Rahmen bewege ich mich. Ja.
Das wäre gut.
Ja, dann würde ich sagen, dann wird das jetzt einfach so gemacht, wir beschließen das jetzt so an dieser Stelle.
Ja, genau. Da glaube ich, kenne ich auch ein paar aus unserer Branche, die auch sehr froh werden.
Ja, genau.
Setz dich mal dafür ein, bitte.
Ja. Jens, vielen Dank für die Zeit und für die Einblicke und für die Gedanken. Und schön, dass du da warst. Wir sehen uns demnächst auf dem Fahrrad irgendwo in Köln.
Bestimmt. Danke. Also, gute Woche.
Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen. Und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www.interact.network. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen nochmal anhören. Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotunda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhards.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.